Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 3 mit Stefanie Hane, die eine Buchhändlerin in New York vorstellt.
Ja, hallo liebe Bücherfrauen. Ich besuche heute für euch die Buchhändlerin und Inhaberin der Buchhandlung Powerhouse Arena, Susanne König. Sie hat einen großen Laden in Dambo und heute treffen wir uns in der Filiale in meiner Neighborhood, Buxlow. Und freuen uns, dass sie bereit ist, ein paar Fragen zu beantworten und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und außerdem konnte ich sie auch schon neugierig machen auf unser Netzwerk. Und ja, ein paar Worte vorab zu Susanne König. Sie ist in Ost-Berlin geboren, hat in Bochum studiert, in Paris gearbeitet und lebt seit 2000 in New York. Lebt und arbeitet. Genau. Ja, hallo.
Hallo.
Fein, dass wir miteinander sprechen können. Ich frage jetzt natürlich gleich nach dem Start in New York und zwar, wie die ersten beruflichen Eindrücke waren. Also soweit ich weiß, wir duzen uns.
Ja.
So warst du ja Repräsentantin des Steidl Verlags. Und ja, ich denke mir, so ins kalte Wasser geworfen werden hier in New York, sowohl beruflich als vielleicht auch mit privatem Kulturschock, würde mich interessieren, wie du dich daran erinnerst.
So war das auch genau. Also ich bin von Paris ausgekommen, habe dort für einen französischen Kunstbuchverlag, der unter anderem auch Vertrieb gemacht hat, gearbeitet und dann hat der Verlag in New York eine Filiale aufgemacht und die habe ich dann geleitet und habe dann unter anderem auch Vertrieb und Werbung, also das war so eine Parallelgeschichte zwischen dem französischen Verlag und dann dem Steidl Verlag. Der Kulturschock war es schon. Also das Büro war direkt auf dem Broadway, direkt in Soho, irgendwie so 14. Etage. Und da hatte ich dann einfach nur ein Telefon, einen Tisch, das war so ein Gemeinschaftsbüro. Und dann war das dann schon so ein Schock, also alles ist alles so per Telefon, die reden alle ganz schnell. Und ich musste dann irgendwie die großen Zeitschriften anrufen, versuchte die Bücher oder die Fernsehsender ABC anrufen. Das war alles noch vor E-Mail mehr oder weniger. 2000, da gab es gerade so AOL. Also es war noch alles wirklich sehr, also musste Leute anrufen und das alles irgendwie per Telefon regeln. Und das war dann schon irgendwie schwierig auch.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist ja der härteste Start.
Das ist der härteste, so schnell, die sprechen ganz schnell und dann gibt es irgendwie, ist ja auch sehr viel automatisiertes Telefon hier in Amerika, bis man dadurch durch die ganzen Kanäle kommt, Press 1, Press 2 und so. Also es war schon ein richtiger Schock. Das erste Jahr, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also da habe ich wirklich auch sehr, sehr viel gearbeitet. Ich musste das ja alles aufbauen, ich hatte auch keine Hilfe großartig gehabt und habe natürlich wahnsinnig viel gelernt. Und es war dann schon spannend und so. Und dann habe ich dann in diesem ersten Jahr auch meinen Mann kennengelernt. Der ist Verleger von Powerhouse Books. Das ist ein Kunst- und Fotobuchverlag. Und der hat mir dann so ein bisschen geholfen. Der hat da so die ganzen Ideen gehabt. Und dann ist der französische Verlag, hat sich das finanziell nicht großartig geleistet, gelohnt irgendwie. Mhm. In New York und die haben dann gesagt, also die Filiale machen wir jetzt hier irgendwie zu und ich hatte ja nur dieses einjährige Visum gehabt für den Verlag und dann musste ich relativ schnell sehen, was ist, ob ich nur nach Hause wieder zurückgehe nach Europa oder hier bleibe und dann hatte mein jetziger Mann damals gesagt, ja dann bleib mal hier, kannst bei mir im Verlag auch weiterarbeiten und dann haben wir relativ schnell geheiratet und so, dann bin ich in den amerikanischen Verlag eingestiegen, habe sehr viel so, weil ich ja viele Sprachen gesprochen habe, dann wieder auch Vertrieb und so ein bisschen Mädchen für alles gemacht, weil ich das auch alles irgendwie kannte, so von den anderen Verlagen. Und so war der Anfang, die ersten 2 Jahre.
Ja, das klingt spannend. Genau, wie fühlt es sich denn heute an? Musst du vielleicht im Rückblick über manches lachen, was du am Anfang gar nicht lustig fandest?
Nee, eigentlich nicht. Also was sich halt sehr verändert hat, ich kam ja eher aus der Kunst und aus dem so dann auch in der Fotobuchwelt und bin ja jetzt, habe ich jetzt Buchläden und mache ja eigentlich jetzt was ganz anderes. Ich bin im Verlag eigentlich nicht aktiv, obwohl ich da auch natürlich viel dazu sagen kann, weil ich ja einen Buchladen habe, ich weiß, was ich verkauft und wie sich das verkauft und die Preispunkte. Also ich kann dann schon meinem Mann ab und an mal so Tipps geben, so von der Buchhändlerseite. Aber was ich jetzt mache, hat eigentlich so damit jetzt nur indirekt was zu tun. Und ich bin in dieses Buchgeschäft eigentlich so mehr wie so reingeschlittert. Wir sind da so als Ehepaar auch so reingeschlittert. Wir hatten den Verlag gehabt und mussten aus unseren Büroräumen in Soho ausziehen. Und dann haben wir rumgeguckt, irgendwie nach irgendwelchen größeren Räumen. Und wir wohnten damals in Brooklyn und haben dann eine relativ große Fläche in Dumbo, was jetzt ja sehr bekannt ist, in Deutschland auch, gemietet. Und das war ein sehr, sehr großer Raum. Der war 1000 Quadratmeter groß, mit einer wahnsinnigen Deckenhöhe, halt so ein altes Fabrikgebäude. Und haben dort gedacht, ja, das ist so ein toller Raum. Oben haben wir den Verlag auf der ersten Etage. Und wenn man runterguckt, da könnte man so ein paar Bücher hinlegen. Und wir haben wirklich ganz naiv angefangen. Mit ein paar Rolltischen haben da unsere eigentlich nur die Fotobücher rausgelegt. Und dann kamen so Leute, es war damals einfach noch nicht so, da war einfach noch nicht so viel Verkehr oder auch, da wohnten auch noch nicht so viele Leute. Aber so peu à peu kamen die Leute rein, was ist denn hier? Ist da so ein schöner großer Raum? Haben sie dann auch noch ein paar Kinderbücher? Also ich habe dann so peu à peu angefangen und habe mir das so selbst beigebracht im Grunde genommen. Also deswegen ist vielleicht unser Buchladen auch nicht so ganz klassisch, wie so auch klassisch sortiert und ist eher so fast so wie ein Kunstbuchladen, denke ich mal, in Europa. Ja. Also sehr viel Tische, sehr viel ist so flach ausgelegt, ganz wie, also so gut wie keine Regale, alles irgendwie sortiert oder auch halt also so kuratiert, wie man so schön sagt, also dass man schon auch auswählt und sagt, ich habe jetzt nicht wirklich alles, sondern dass so Sachen, wo man sagt, bestimmte Themen interessieren oder die sind irgendwie einfach jetzt in momentan oder ist Interesse dran, da hat man halt bestimmte Tische, natürlich Feminismus ist ganz groß. Das ganze Politische ist nach Trump groß geworden, also die ganzen politischen Bücher überhaupt zu verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist in 2016. Das sind so Bücher, die früher nie gekauft worden sind. Die gab es auch so in der Art auch gar nicht. Und es hat sich natürlich jetzt so auch durch den Women's March, ne, da hat sich ja verändert. Da sind also auch ganz andere Buchthemen oder im Buchhandel andere Themen aufgekommen. Also wir sind da so wirklich so peu à peu, habe ich mich so da hochgearbeitet und dann haben wir auch dann erst so nach 3-4 Jahren mit Veranstaltungen angefangen, also großen Lesungen. Mhm. Und da der Raum sehr, sehr groß war, hatte sich das angeboten, dass wir da im Buchladen fast bis zu 300, 400 Leute hinsetzen konnten. Und dann hatten wir wirklich von David Sedaris, Anthony Bourdain, Salman Rushdie, Knausgard, also wirklich alle Größen gehabt. Auch Politiker waren da, Al Gore war da, Chelsea Clinton war da. Also da waren auch allerhand so auch andere Veranstaltungen, also jetzt nicht nur Lesung, also literarisch.
Also den großzügigen Eindruck, den kann ich unbedingt bestätigen. Als ich das erste Mal in den Buchladen gekommen bin in Dumbo, dachte ich auch, oh wow, da ist ja Luft zu atmen und man hat Licht und
Das ist ja jetzt der Laden, der neu ist. Das ist der kleinere.
Der andere
war viermal so groß.
Oh, Wahnsinn.
Ja. Also der kleinere, das war mal ein bisschen Schock, musste man umziehen wegen den Mieten, aber...
Ja, das reicht jetzt schon so ein bisschen in die nächste Frage rein. Der Buchhandel in New York funktioniert ja anders als in Deutschland, ist zumindest mein erster Eindruck gewesen. Es gibt sehr viel Social-Media-affinere Buchhändlerinnen und Händler und es gibt mehr Spaß rund ums Bücherkaufen und Verkaufen. Also mir kam das alles ein bisschen... Lockerer vor, unbedingt. Und es darf auch mal ein inhaltlich spannendes Buch knallbunt sein. Das ist so ein bisschen Pragmatismus. Ich kann auch vielleicht mal einfach 5 Bücher hochhalten und sagen, es ist Sommer, Leute, guckt, die sind schön.
So. Genau, ja, ja.
Und es gibt jede Menge buchaffine Menschen hier und man pflegt ein familiäres Verhältnis schon fast zu seinem Buchladen. Und du selbst hast ja mal gesagt, viele Menschen empfinden Buchläden als sicheren Hafen. Und das fand ich eine sehr schöne Formulierung, weil ich das ganz genauso empfunden habe, als ich hier gekommen bin, wenn du von den trubeligen Straßen plötzlich in so eine Buchhandlung und umgeben von den guten Gedanken. Das ist tatsächlich auch für mich so ein Gefühl gewesen. Und jetzt ist die andere Seite aber natürlich, sind die gigantischen Mieten, die Lebenshaltungskosten, dieses knallharte, alles dreht sich ums Geld und muss es auch ein Stück weit, um zu überleben. Und dann frage ich dich natürlich, wie funktioniert das? Wie kann man... Und das, ja.
Ja, also ich glaube, in Amerika gibt es große Unterschiede. Also ich glaube, die Ost- und Westküste hat dieses, sag ich mal, dieses Modell, wo solche kleinen individuellen Buchläden überleben können und auch sehr genutzt werden von der Gemeinschaft oder von den Leuten, die in dem Stadtviertel wohnen. Und das auch ist der Trend, ist ja fast eigentlich in Brooklyn sogar, dass ein Buchladen meistens noch eine Filiale aufmacht oder sogar einen dritten Laden aufmacht. Also das ist so ansteigende Tendenz. Und warum ist das so? Also das ist, also erstmal natürlich, glaube ich, weil die Leute hier wirklich begreifen, wenn man hier in dem kleinen lokalen Laden nicht einkauft, dann ist der weg, dann macht der zu, dann landet da meistens ein Geschäft, was sich die Miete leisten kann. Das ist in New York hauptsächlich ein Nagelsalon oder ein Take-out-Restaurant oder eine Bank. Bei den größeren Flächen. Und das, das haben, glaube ich, die Leute jetzt begriffen. Die haben gesagt, also wenn ich jetzt hier nicht einkaufen gehe und bewusst auch mehr zahle, weil Amazon hat das gleiche Buch ja für 40% billiger und wird jetzt wird hier an die Tür geliefert, kommen die Leute hier rein und selbst wenn sie das Buch nicht finden, bestellen sie es bei uns und sie wissen, sie müssen dann wieder hier reinkommen und das abholen und 40% mehr zahlen, machen sie aber trotzdem, weil sie halt wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, ist der Laden halt weg. Ja. Und ich glaube, das haben die Leute begriffen und das ist einer der wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Die Veranstaltungen sind wahnsinnig wichtig. Deswegen auch so, ich mal so dieses wirklich aktive und so ein bisschen turbulente auch in den Buchläden. Das ist ja nun wirklich immer sehr busy irgendwie in den Buchläden. Die sind wahnsinnig wichtig. Manche Buchläden haben 5-6 Veranstaltungen die Woche. Und weil da abends einfach immer Leute reinkommen. Selbst wenn sie das Buch des Autoren, der da liest, nicht kauft, sind sie schon mal im Laden, kaufen irgendwas anderes. Oder eine Postkarte, irgendwas anderes. Die Buchläden verkaufen ja in Amerika auch sehr, sehr viel anderes.
Ja.
In der Kinderecke werden natürlich auch ganz viele andere Sachen angeboten als nur Bücher. Also, und da kommen wir so mit diesem Punkt, glaube ich, auch so Verführung oder so. Das ist so der Laden, wo man wohnt und da kommen die Leute, die kommen jetzt zum Beispiel bei mir besonders rein, weil jetzt also es ist ein neuer Trend, auch so diese Karten zu kaufen, also etwas, so designten Karten, die sind ja auch fast $6 relativ teuer. Und die Leute kommen rein und
ich
sagen,
schon viel Geld ausgegeben Karten, dafür.
Ja, wegen den Karten, weil das finde ich so toll, weil ich einfach eine gute Kartenauswahl habe. Und wie gesagt, dann sind sie auch schon im Laden und dann fällt vielleicht nochmal ein Buch irgendwie in die Hand oder so. Oder sie kaufen 6 Karten, das ist mir auch recht, das ist, ne? Also es ist ja auch Geld, da klingelt die Kasse. Ich denke mal, das sind so diese Hauptpunkte, so, wo man, wie ich sage, so, das sind, deswegen funktioniert das so, man kann überleben. Man muss natürlich aktiv sein, man darf nicht faul sein. Ne? Man muss immer gucken und der Wettbewerb ist hart in Deutschland durch die vielen Geschäfte. Und ja,
so ist das. Gut, dann sind wir nämlich auch schon genau so bei dem Thema, ob es jetzt einen kleinen Hype gibt und genau, wie sich das anfühlt. Also, momentan bist du mit deinem Buchladen so in aller Munde, sage ich jetzt einfach mal. Ich wurde schon mehrfach aus Deutschland angesprochen. Kennst du die? Und das klingt doch toll. Und jetzt wollte ich einfach fragen, was war der Auslöser? Wie ging das los?
Also das Ganze hing damit zusammen, dass ich, das war 2016, glaube ich. Ich war seit 16, glaube ich. Vielleicht war es auch 15. Ich glaube, 16 war es. 16. Dass ich den ersten Preis, die Frankfurter Buchmesse hat es zum ersten Mal den Preis vergeben, es nannte sich der amerikanische Buchseller, US Bookseller Preis. Und das hat halt wie die Frankfurter Messe das allererste Mal vergeben, 2016. Und da wurde ich hier von dem German Book Office in New York ausgewählt als Buchladen, der sich für die ausländische Literatur einsetzt und auch Lesungen macht. Ja, in diesem Zusammenhang haben die gesagt, okay, der erste Preis, der geht jetzt an mich. Und dann bin ich auch noch nach Frankfurt gefahren, habe da mehrere Vorträge gehalten, auch über dieses Thema, wie überlebt man da als amerikanischer Buchladen.
Ja, du hast mir ja erzählt, dass vor kurzem Dreharbeiten in der Buchhandlung in Dambo waren. Und da bin ich natürlich neugierig geworden und würde gern wissen, worum es da geht und welche Rolle die Bücher spielen und ob sie überhaupt eine spielen.
Ja, also das ist ganz interessant. Also das geht auch das Thema zurück, wie kann man hier einen Buchladen unterhalten, vor allen Dingen in Dambo, das ist eine sehr, sehr teure, ist eigentlich fast eine der teuersten Wohngegenden jetzt
geworden. Neuerdings.
In New York, nicht nur in Brooklyn. Und da sind natürlich die Mieten auch entsprechend hochgegangen. Und wie kann man da jetzt weiterkommen? Also die Buchmargen sind ja gleich geblieben, ne? Der Buchladen verdient nicht mehr. Die Gehälter sind in Amerika ja höher gegangen. Das nennt sich ja Minimum Wage.
Ja.
Also der Mindestlohn ist ja hochgegangen und zwar relativ stark angezogen. Das sind natürlich mehr Kosten für den Buchladen und da haben jetzt einige Buchläden überlegen halt, was kann man machen und wir hatten eine halbe Etage hoch, fast 100 Quadratmeter leer stehend. Eigentlich haben das nur so für Veranstaltungen oder einfach Lager benutzt Und es war eigentlich eine verlorene Fläche. Und da hatten wir einfach an, da war so ein Open Call von der Stadtgemeinde hier. Oh, Produktionsfirma sucht irgendwie Geschäfte, um sich irgendwie irgendwas erneuern wollen oder im Ausbau oder so. Und wir wussten auch gar nicht, um was es da eigentlich ging. Wir haben nur gesagt, no, das können wir ja mal versuchen, was ich nicht weiß, was dahinter steckt. Und dann musste man auch so richtig so Audition machen, also so richtig so vorsprechen, wie man auch spricht und aussieht, ob das auch alles gut für die Kamera ist. Und wir haben natürlich auch den Ausbau, also Ausbau auch bezahlt. Also die Idee war dann, dass es dann so eine Art Reality-TV-Show war, vorher, nachher. Also da kommt ein Architekt ran, eine Designerin und Design. Das ist so eine Art Reality-TV-Show. Da gibt es eine Designerin und auch so ein Handwerk, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch sagt, so
ein Handwerk.
Und die kommen halt rein und schauen sich den Raum an und sagen so, ja, da könnte man eine Bar machen, eine mit Lounge oder aber da könnte man Wein ausschenken, dass man also da sozusagen ein zweites Geschäft sozusagen in dem Buch dann aufmacht, was dann natürlich noch zusätzlich Geld reinbringt. Und das war relativ aufregend, weil es ja dann doch schon so, das ist so, wie man sich das im Fernsehen sitzt. Man kriegt da ständig, hat man so ein kleines Mikrofon und wird vom Ausbau über den Designphasen ständig interviewt auch. Und natürlich muss auch ein bisschen spannend sein und lustig sein und so. Wir spielen sozusagen die Buchländer, die von gar nicht, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben sozusagen und gar nicht wissen, wie das geht mit dem Wein.
Und plötzlich geht die Sonne auf.
Ja, so ist das. Ja, das läuft dann hier auch schon auf dem großen Fernsehkanal, 9 Uhr, Hauptsendezeit im September. Also das wird uns wahrscheinlich relativ viel Zulauf bringen haben. Und haben Leute uns gesagt, Fernsehen ist also doch sehr mächtig. Also wenn man da mal im Fernsehen ist, kommen dann die Leute und wollen es auch sehen. Und da versprechen wir uns dann schon, dass das Geschäft, glaube ich, ansteigt, dass die Leute wirklich auch dann in die Buchladen mal kommen wollen. Also nicht nur aus New York, sondern aus ganz Amerika. Ne?
Das ist ja eine sehr gute Sache. Genau, das passt dann gut dazu, dass ich eigentlich auch fragen wollte, ob die mediale Aufmerksamkeit neue Kundschaft bringt, ob es auch mal Leute gibt, die einfach aus Neugierde reinkommen und dann sagen, habe ich gelesen, gehört und dann hoffentlich auch hängen bleiben. Und vielleicht Bücher kaufen, aber dann werden wir uns dann noch überraschen lassen, was sich da im September tut. Also in Amerika kann ich mir das vorstellen. Das ist garantiert ein Bedürfnis, dann zu gucken und zu sagen.
Ja, also das war jetzt ja auch, weil es im ZDF in der vollen Kanne war, ja so ein Porträt über mich. Da kommen jetzt schon relativ viele Leute auch rein und sagen, da ist die Frau vom Fernsehen. Und kommen in die Kasse und stellen sich vor, wir sind aus Deutschland, wir haben das im Fernsehen sehen, wollten wir mal vorbeikommen. Also das passiert ja schon häufig.
Okay.
Und auch, da waren ja auch verschiedene Artikel in Regionalzeitschriften gewesen. Da kriege ich auch E-Mails oder Leute, die bei mir arbeiten wollen, mal für 2-3 Monate oder so, als Touristenvisum vielleicht oder mal Praktikum machen wollen, weil sie einfach neugierig sind. Und also da hat sich doch schon einiges getan in den letzten Monaten.
Ja, fein. Gute Sache. Genau. Also eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir zum Abschluss noch sowas machen können, wie vielleicht einen Tipp für die deutschen Buchhändlerinnen und die Bücherfrauen oder sowas, worüber du vielleicht gerne sprechen willst, weil es dich im Arbeitsalltag umtreibt, wonach aber niemand fragt. Also ich zum Beispiel auch nicht. Irgendwas, wo du sagst, da denke ich schon länger drüber nach. Könnte man das nicht mal ganz anders machen?
Also das ist jetzt eigentlich was ganz anderes, aber was glaube ich, die Buchhändler, das war gerade die Buchmesse in Amerika und da habe ich halt ein paar andere Buchhändlerinnen so ein bisschen, man quatscht so ein bisschen am Rande der Buchmesse, einfach so, wie geht's Geschäft, was ist so los, was macht der neue Laden und so, und alle haben sich eigentlich beschwert über die Tatsache, dass wir so eine hohe Fluktuation haben in dem Personal. Das ist eigentlich ich weiß gar nicht genau, wie das in Deutschland ist, ich habe das Gefühl, da sind die Leute so eher so richtig so Buchhändler, das ist aber eher so ein richtiger etablierter Job, so ein Beruf eigentlich, so wie gelernte Buchhändlerin, aber nicht alle, aber natürlich so, auch die da arbeiten, die einfach auch länger in so einem Buchladen arbeiten, also hier ist das manchmal, dann bleiben Leute nur 4 Wochen. Hat man die gerade eingearbeitet, dann haben die es gerade alles verstanden, wie das Inventarsystem geht und jeder Buchladen ist ja individuell, wie das alles so aufgebaut ist und wie jeder Laden hat ja seine eigene Art, Bücher zu verkaufen oder auch da hinzustellen oder einfach so. Und dann hat man die gerade Eingabe, dann sind sie wieder weg. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir nicht so viel Geld zahlen können, weil einfach die Buchmargen ja sehr gering sind. Und dann aber auch wirklich New York ist eine Stadt, wo sehr viele Leute,
ja,
sehr viele Leute kommen hier hin nach dem College-Abschluss und dann ist das sozusagen für viele erstmal so der erste Job, so, weil es gibt ja noch viel Buchläden und da kann man auch halbtags arbeiten und es sind sehr flexible Arbeitszeiten. Und dann ist das aber also wie so ein Hühnerstall raus und rein. Und das ist sehr ermüdend. Also ich würde mal sagen, in den, wir haben also 2006 den ersten Buchladen aufgemacht. Also in den 13 Jahren, also möchte ich fast sagen, hatte ich bestimmt 50, 60, 70 Angestellte schon. Das ging immer raus und rein. Ich weiß gar nicht mehr manchmal, wie die heißen. Das ist jetzt irgendwie schade, aber manche sind so kurz da. Dann hat man noch nicht mal gerade eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Das ist
okay, ja, würde ich schon also sagen, das ist, glaube ich, so ein Phänomen
das,
hier.
Das ist, ja, das denke ich auch. Und das, ich glaube, das ist anders in Deutschland. Ich glaube, dadurch, also das ist sehr anstrengend, finde ich. Immer wieder neu einarbeiten, immer neue Gesichter, ne? Und auch Interviews machen, erstmal die Leute auch finden, ne? Und dann muss ja auch Vertrauen haben, die machen Schlüssel, die sind ja auch an dem, ne? Da ist ja auch Geld mit verbunden und Kunden, wenn die sich schlecht verhalten, das ist, das wirft ja alles ein Image ab, ja?
Also, ja.
Das hat, das ist eine Sache, die ich überhaupt gar nicht so bedacht hatte und die sehr schlauchend ist eigentlich.
Ja, verstehe ich.
Das würde mich eigentlich mal interessieren, wie das so in Deutschland ist. Das ist bestimmt anders.
Ja, also ich würde sagen, eine große Loyalität. Also ein Job in einem Buchladen machen Leute wirklich auch aus Passion. Also ums Geld verdienen geht es natürlich auch, weil es praktisch ist mit der Zeiteinteilung. Ja. Also viele haben eben dann noch freie Aufträge und machen sowas, wenn sie jetzt nicht gelernte Buchhändler sind, eben als ein weiteres festes Standbein. Aber das ist so ein gutes Standbein, sag ich mal, das gibt man auch nicht einfach wieder her. Und es ist schon eine große Identifikation. Auch mit dem Laden und allem Wohl und Wehe. Und ich habe auch schon mitbekommen, also wenn ein Laden eben schließen musste, dass die Mitarbeiter das dann noch fast mehr oder Mitarbeiterin noch fast mehr mitgenommen hat als die Besitzerin, die sagt, es funktioniert einfach nicht hier. Wir müssen aufhören oder so. Ja, wäre jetzt mal so mein genereller Eindruck. Aber ich denke, das ist bestimmt ein New York-Phänomen und jeder versucht irgendwas und kommt an und fällt wie vom Himmel. Also uns hat das auch ein Restaurantbesitzer erzählt. Er hat öfter mal so Bewerbungen wie, habe ich noch nie gemacht, aber ich brauche Geld. Hast du irgendeinen Job für mich? So. Und das ist natürlich sowieso was, was in Deutschland ja gar nicht funktionieren würde. Dafür ist die ganze Bürokratie ja auch zu aufwendig. Ja, also.
Nee, und hier gibt es ja auch nicht diesen Arbeitsvertrag, man schreibt ja gar nichts. Also die kommen, da ist es mir ja so Handschlag oder vielleicht eine kleine E-Mail, wo man sagt, hier, wir stellen dich jetzt hier ein für 3 Tage die Woche oder 4 Tage die Woche, je nachdem, was man sich. Und dann wird kurz das Gehalt besprochen und dann war es das. Und dann man sagt, so 2 Wochen Kündigungsfrist ist so ein Gang und Gäbe. Ja, und dann können die jederzeit sagen, ich bin dann in 2 Wochen weg. Und die müssen auch keinen Grund angeben und so. Ist natürlich für uns manchmal auch so. Wenn jemand nicht funktioniert, können wir auch sagen, irgendwie scheint es nicht so gut zu gehen oder so. Also da müssen wir jetzt auch nicht lange warten.
Ja.
Ne? Aber wie gesagt, das ist anstrengend.
Ja, das ist spannend.
Leider. Das ist so die etwas andere Seite.
Ja, ich überlege gerade, aber spontan habe ich auch gar keine Idee dazu, wie man so einen Kreis entwickeln könnte von ein paar Leuten, wo man sagt, okay, passt auf, ihr könnt euch gegenseitig sozusagen abwechseln, wenn es gar nicht reinpasst, aber ihr seid so meine Kernmannfrauschaft, gibt es hier nicht.
So geht das nicht. Ne? Die müssen ja auch alle auf ihr Geld rechnen. Das geht so auch bei denen rein und raus. Das Geld, die Mieten sind ja so wahnsinnig hoch hier. Also die meisten Buchhändler von uns, die teilen sich auf jeden Fall ihre Wohnung. Also die können sich nicht alleine eine Wohnung verlassen.
Ja.
Nicht verdienen. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Und da sind ja noch Sozialabgaben auf die 13,50 Dollar.
Spannend. Ja, dann würde ich an dieser Stelle mal das offizielle Gespräch beenden. Mich herzlich bedanken und weiterhin viel Erfolg wünschen.
Danke.
Und wenn ich mal wieder nach New York komme, was ich fest vorhabe, dann schaue ich auch gerne wieder vorbei.
Ja, super, freue ich mich.
Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.